Also dann lesen wir Kapitel 2. Wir sind ja im zweiten Teil des Korintherbriefes. Er begann in Kapitel 1, Vers 10 und geht bis zu Kapitel 6, Vers 20. Und dort sind wir im ersten Abschnitt, Kapitel 1, Vers 10 bis 4, Vers 21, wo Paulus gegen das Parteiwesen spricht, das Parteiwesen in Korinth. Als erstes erließ er einen Aufruf in den Versen 10 bis 12. Entschuldigung, ja, 10 bis 12. Dann lieferte er Argumente gegen das Parteiwesen im Rest des Kapitels 13 bis 21. Der dritte Unterteil dieses Abschnittes beginnt in Kapitel 2, Vers 1 und geht bis zu Kapitel 3, Vers 4. Überschrift über diesen Abschnitt oder Unterabschnitt: Die Verkündigung des Paulus in Korinth lieferte keinen Anlass zur Parteinahme. Paulus nimmt sich selbst als Beispiel, denn er ist ja einer von denen, um den sich einige scharen, ja. Und er wehrt sich dagegen, dass er zu einer Partei oder zu einem Parteiführer gemacht wird. Und jetzt will er sich hier entlasten, beziehungsweise diese Leute abschütteln. Und wiederum doch nicht ganz von sich weisen, denn er ist ja ein Hirte. Und sie sind Schafe seiner Herde und er muss sie in die richtige Richtung führen. Und so macht er deutlich, dass seine Verkündigung in Korinth keinen Anlass gegeben hatte zu irgendwelcher Parteinahme. Daran müssten sie denken. Darauf will er aufmerksam machen. Denkt einmal, wie war es, als ich nach Korinth kam? Ich habe mich doch gar nicht so benommen, dass ich Anlass gewesen wäre für eine Parteigründung, ja? Ich habe mich doch gar nicht in Gegensatz gesetzt zu Petrus oder zu Apollos und so weiter. Einige Vorbemerkungen zu einem besseren Verständnis dieses Abschnittes sind hier am Platz. Im Parteiwesen geht es grundsätzlich um zwei Personen, zwei Arten von Personen. Den Anführer und den Anhänger. Es geht um den man sich schart, und den, der diesen anhat. Also es geht um den Anführenden, oder der zum Anführer gemacht wird gleichsam, durch Schwärmen, und dann um den Anhänger. Weiter, beim Anführer, wenn wir den uns jetzt vornehmen, geht es um seine Botschaft. Es ist seine Botschaft, die ihn zu einem Parteimann gleichsam, Parteiführer machen. Um die Botschaft schart man sich. Beim Anführer geht es um seine Botschaft, die Anlass zur Begeisterung wird. Paulus wird von seiner Botschaft sprechen in diesem Abschnitt und wird zeigen, dass seine Botschaft nicht dazu angetan war, seine Person in den Mittelpunkt zu rücken. Irgendwo haben sie dieses außer Acht gelassen, ist das aus dem Blickfeld geraten. Wenn sie Paulus zum Mittelpunkt genommen haben, dann muss etwas schiefgelaufen sein in ihrer Erinnerung. Und er ruft sie zurück. Schaut einmal, so und so habe ich gepredigt. Und das war kein Anlass, mich zum Parteiführer zu machen. Warum nicht? Ich habe immer von Jesus gesprochen. Ja. Ich habe euch doch auf Jesus aufmerksam gemacht. Er wird also verschiedene Gründe geben. Aber er wird von seiner Botschaft sprechen. Damit wir das verstehen, wenn er das tut. Weitere Bemerkung? Das war der Anführer, jetzt der Anhänger. Damit wir diesen Text verstehen, müssen wir wissen, was hier vorausgesetzt wird. Beim Anhänger ist entscheidend, wo seine Interessen liegen. Das heißt, ist sein Interesse irdisch, so wird er unempfänglich sein für himmlisches Gedankengut. Paulus macht deutlich, dass ein Grund für Parteiwesen irdische Gesinnung ist. Und wiederum zusammen mit dieser irdischen Gesinnung hängt Egoismus. Egoismus zusammen. Die zwei gehen Hand in Hand. Fleischliches Denken, das heißt, orientiert zu sein auf das Handgreifliche, auf das Sinnliche, das bringt es mit sich, dass man ich-orientiert ist, egoistisch wird. Denn es geht um die fünf Sinne, die erfüllt werden sollen. Das dient dazu, dass ich befriedigt bin. Ja? Ja. Nun zum Text. Das Auftreten des Paulus, zuerst sein Auftreten selbst, in den Versen 1 bis 5. Das Auftreten des Paulus in Korinth war keineswegs dazu angetan, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wir lesen die ersten 5 Verse. Und ich, als ich zu euch gekommen war, Brüder, kam nicht mit überragender Rede oder Weisheit, so dass ich mich hätte hervortun können, wichtig tun können. Als ich euch die Botschaft brachte, das Zeugnis Gottes. Merken wir, wie er von der Botschaft spricht. Seine Botschaft war ein Zeugnis von Gott. Gott legte Zeugnis ab von sich selbst und von Jesus Christus, seinem Sohn. Und davon sprach Paulus. Das war seine Botschaft. Nicht legt er Zeugnis ab von sich selbst oder macht er aufmerksam auf seine Person. Denn ich traf eine Entscheidung, unter euch nichts zu wissen als Jesus Christus. Er hätte Dichter zitieren können. Er hätte Philosophen zitieren können. Er hätte beeindrucken können. Paulus kann selbst, so scheint mir, dichten. Ich mag diese Ausleger nicht, die immer wieder denken, Paulus hätte da einen Hymnus geholt, ja. Warum kann Paulus nicht selbst dichten, ja? Warum kann nicht plötzlich seine dichterische Ader in die Feder fließen? Ich möchte das Paulus selbst zuschreiben. Oder wenn er seinen Satzbau, die Griechen hatten ja ihre eigenen Vorstellungen von philologischer Kunst, Schreibkunst, Redekunst. Paulus lässt etwas von diesem bemerkbar werden in seinen Schriften. Er zeigt, dass er das kann. Er versteht etwas von Satzbau. Man merkt es. Aber immer wieder sind Fehler da. Das heißt, es ist nicht ganz vollkommen. Ja. Er schrickt zurück, scheint mir, dass das Äußere, die Form, so in den Vordergrund zurücken, als ob es darauf ankäme. Nicht als ob es nicht, überhaupt nicht darauf ankommt. Denn wir brauchen Form. Aber er will zum Ausdruck bringen, oder er will nicht ablenken von Jesus Christus. Er soll zu sehen sein. Und es braucht manchmal ganz bewusst stammelnde Zunge und fehlerhafte Feder, damit Jesus Christus gesehen wird. Gott tut das absichtlich, mittels unvollkommener Mittel. Verherrlicht er sich. Ja. Denn wenn die Mittel zu vollkommen sind, dann fällt das auch auf das Mittel. Ja. Und das ist ein Fehler in Willow Creek. Das Mittel ist zu vollkommen. Zu vollkommen. Wer da noch die Botschaft hört, der ist schon gesättigt. Denn ich traf die Entscheidung, unter euch nichts zu wissen als Jesus Christus. Und den zu wissen, nicht nur zu kennen, sondern Information zu haben als Wissensgebiet, ist die höchste Weisheit, die es gibt. Bedenken wir, wer Jesus Christus ist. Er ist der Schöpfer, der Urheber von allem dem, was man studiert, damit man etwas weiß. Pascal hat das erkannt, als Wissenschaftler. Naturwissenschaftler, Mathematiker, hat erkannt, Jesus Christus, die Person, ist der Schlüssel, die Mitte aller Erkenntnis. Und diesen als Gekreuzigten, boom, das ist ein Hammerschlag gegen griechische Weisheit. Gekreuzigt, verstümmelt, Jesaja 52 Ende, nicht mehr einem Menschen ähnlich, so verstümmelt. Das soll jetzt Schönheit sein. Darüber soll man etwas sagen können, mit poetischer, dichterischer Sprache. Nee, nee, dadurch kann man nicht sich groß machen. Und doch, dorthin muss man kommen, dass man sagt, es war für mich, ich bin es, der so verstümmelt war und der die Hölle ganz genau verdient hatte. Und dort ist die Tür zur wahren Weisheit. Dahin muss der Grieche kommen, dorthin muss der Jude kommen. Und beide wollen es nicht, weil tief im Menschen von Natur aus ein Hass ist, ein Widerstand gegen Gott. Kenner der Evolution wissen doch, dass die Evolution keine tragende Theorie ist. Das wissen sie. Aber sie lassen nicht ab, weil die Alternative Schöpfung ist. Das darf nicht sein. So tief sitzt der Hass, dieser Widerstand gegen den Allmächtigen. Es überwindet das objektive Denken. Ich traf die Entscheidung. Er war bei der Tür gewesen. Er war vor Damaskus gedemütigt worden, in den Staub geworfen worden. Und er war dahin gekommen, wo er zu nichts geworden war. Und dann kam die Erleuchtung. Und dann kam dieses Gebanntsein von der Person von Jesus Christus. Lesen Sie Philipper 3, Abvers 7. Wo er nichts mehr kennen will, nichts mehr wissen will, als diese Person. Philipper 1, Vers 21. Mein Leben geht auf in einem Wort, Christus. Denn Jesus Christus und diesen als Gekreuzigten und ich in Schwachheit, Gedankenstrich nach Hich, Vers 3, und ich in Schwachheit und in Furcht und mit vielem Zittern war ich vor euch. Da musste er, als er nach Korinth kam, ganz neu in die Schwachheit hinein. Warum? Das tut Gott immer wieder. Er führt uns in die Schwachheit, damit, wenn dann etwas geschieht, er es getan haben wird. Und es muss so sein. Gott will verherrlicht werden. Er will uns allein nehmen, aber er muss es getan haben. Paulus musste wirklich existenziell sein Nichtssein erleben. Vor euch war ich mit in Schwachheit und in Furcht und mit vielem Zittern, nicht in Power. Und mein Wort und meine Verkündigung bestanden nicht in Worten überzeugender menschlicher Weisheit. Bedenken wir, wo er war, im Süden Griechenlands, in der Hochburggegend der Philosophie, unweit von Athen, welches die Hochburg war. Aber Korinth war gleichsam ein Schaufenster der Kunst, des Könnens des Griechentums. Athen das Denken, in Korinth haben sie die Kunst. Gleichsam ein großes Museum, könnte man sagen. Mein Wort und meine Verkündigung bestanden nicht in Worten überzeugender menschlicher Weisheit, sondern in Bezeigung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube an Jesus Christus, das steht hier nicht, aber das ist, was gemeint ist, nicht in der Weisheit der Menschen sei, sondern in der Kraft Gottes. Dies sind sehr, sehr wichtige Worte, besonders für Verkündiger des Wortes Gottes. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen, die in der Verkündigung stehen, Power erleben wollen. Und Paulus sagt, wie sagt man, ich vergesse immer das Wort, spricht man von schlotternden Knien?
Ja.
Er mit vielem Zittern, die Knie können schlottern, so hätte er vielleicht sagen können. Aber gleichzeitig sagt er, kam ich in der Kraft des Geistes. Ja, ist das ein Zeichen von Kraft? Nein, aber es ist die Voraussetzung. Das heißt, wo Kraft ist, muss es nicht ich sein, der die Kraft, der sich der Kraft bewusst ist. Bewusst, was mein Bewusstsein betrifft, was meine Existenz betrifft, was mein Erleben betrifft, kann ich nur von Schwachheit sprechen. Aber das will der Herr, dass ich mich so fühle oder empfinde, aber dennoch treu bin in der Erledigung der Botschaft. Und wenn dann etwas geschieht, dann ist klar, Herbert Janssen hat es nicht gemacht oder Paulus in diesem Fall. Ja. Das heißt, wenn dann Leute zum Glauben kommen, nicht weil Paulus große Reden hielt, seine Person selbst war ja sehr unangenehm, nicht augenscheinlich, sondern nicht sehr beeindruckend. Ein kleiner Jude kommt daher mit schwachen Augen und die Verkündigung ist schwach. Seine Briefe schreiben kann er. Ja. Aber wenn er auftritt und predigt, das ist gar nicht beeindruckend. Und doch hat Gott durch diese Botschaft aus dieser Schwachheit hervor, gleichsam wie Auferstehung aus dem Tode, Leben aus dem Grabe, ja? Hier Schwachheit, dort Leben. 2. Korinther 4. Tod in uns, Leben in euch. Die letzte Frage stelle ich noch einmal. Die Schwester da, ja. Sie, darf ich Sie wieder ansprechen? Sie gehen immer wieder durch dieses sich in Frage stellen, ja? Sie kommen in diese Not hinein. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich dies sagen? Soll ich das sagen? Ich habe diese Frage. Dann kommt dieses in die Quere. Sie werden gleichsam durch diese Ereignisse, Situationen in die Enge genommen, ja? Und das in sich selbst ist eine Schule. Und bleiben Sie dem Herrn treu und denken Sie, dass das unbedingt und unnormal in sich wäre. Ja? Sondern bleiben Sie dem Herrn treu, lieben Sie ihn von ganzem Herzen, beten Sie, lieben Sie sein Wort weiterhin und dann überlassen Sie es Gott, ob Sie irgendwie zum Segen werden oder nicht. Es ist sehr gut, dass wir nicht wissen, in welchem Maße wir zum Segen werden. Wir könnten es gar nicht ertragen, manchmal. Ja. Gott tut mehr, als wir denken. Ich mag diese Leute nicht, die sagen, bei euch geschieht ja nichts. Als ob die alles wüssten, ja, alles durchschauen könnten. Ja. Kann man denn alles sehen, was geschieht? Ja. Nein. Gott tut mehr, als wir denken. Wollen wir ihm vertrauen? Ja. Aber lesen wir die 5 Verse zu Ende. Wo waren wir? Vers 4. Und mein Wort und meine Verkündigung bestanden nicht in Worten überzeugender menschlicher Weisheit, sondern in Bezeigung des Geistes und der Kraft. Aber wir hatten schon zu Ende gelesen. Damit euer Glaube nicht in der Weisheit der Menschen sei, sondern in der Kraft Gottes. Also noch einmal, das Auftreten des Paulus in Korinth war keineswegs dazu angetan, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und daran erinnert er, wenn er ihnen helfen will, ihn aus dem Auge zu verlieren. Bitte schaut nicht auf mich. Bitte keine Partei für Paulus in Korinth. Werdet einmal nüchtern, ja. Als ich kam, kam ich doch wirklich nicht mit beeindruckendem Auftreten, sondern Gott war dort am Werk Als ihr zum Glauben kamt, war es Gott allein, der es zuwege brachte. Haltet eure Augen auf ihn gerichtet. Im Weiteren wird er dann noch direkter sprechen von seiner Botschaft selbst, aber das müssen wir dann bis morgen früh lassen.